diese Begegnung auf Augenhöhe hat sich verschoben. Diese Liebe hat sich mehr mit zu Schutzbedürftigkeit, zu Mitgefühl gewandelt. Von mir. Claudia nimmt das natürlich gar nicht so wahr. Ja. Ja. Und das macht vieles extrem schwer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und Wir.
Hallo und willkommen, ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz und das tun wir mit unterschiedlichen Formaten, zum Beispiel Angehörigenschulungen und Coachings.
In dieser und den kommenden Folgen wollen wir uns mal dem Thema Partnerschaft widmen. Anja und ich, wir sind ja beides Töchter und es ist nochmal eine ganz andere Situation, wenn eben der Partner oder die Partnerin erkrankt sind. Wir laden dazu verschiedene Interviewgäste ein und heute haben wir Robert Urban zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Robert, bei Leben, Lieben, Pflegen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und bin sehr gern zu Gast.
Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
Wir widmen uns heute nochmal dem Thema Diagnose und wie merkt man eigentlich, dass sich jemand verändert und dass hinter den Veränderungen eine Demenz stecken könnte. Darüber wollen wir mit Robert sprechen, wie er das bei seiner Frau wahrgenommen hat. Zunächst mal, Robert, stell dich doch mal noch kurz vor. Wer bist du und wie ist die Demenz in dein Leben gekommen?
Mein Name ist Robert Urban. Ich bin bald 62 Jahre alt. Ich arbeite als freiberuflicher Autor hier in München. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Claudia seit, ich glaube, 13 Jahren. Wir kennen uns allerdings schon sehr viel länger, seit 30 Jahren. Claudia arbeitete in der gleichen Branche. Wir haben uns also auf der Arbeit kennengelernt. Und deshalb kenne ich auch viele ihrer Arbeitskollegen. Das ist deshalb von Bedeutung, weil als allererstes Anzeichen, dass sich meine Frau verändert hat, war, dass sie mir erzählt hat, sie habe Probleme mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und das war beim ersten Mal hören sehr untypisch für sie, weil sie ein sehr kontaktfreudiger Mensch ist und sie eigentlich sich mit vielen Menschen sehr gut versteht und auch ihre Konfliktstrategien eigentlich immer wohlwollend waren. Aber ich habe eine gewisse Verbitterung in ihren Tönen gemerkt. Zunächst dachte ich, ja, das ist sehr unglücklich, das ist so. Aber als diese Erzählungen immer wieder kamen, auch in Verbindung mit immer größeren Missverständnissen, die wir hatten, wenn wir uns Sachen erzählten oder wenn wir unterwegs waren, habe ich mit den Arbeitskollegen von Claudia gesprochen und die haben mir ein ganz anderes Bild dann vermittelt. Also das heißt, die Konflikte, so wie sie mir erzählt hatte, waren eigentlich nicht ganz so gelagert und ich war zunächst ratlos. Mhm. Ich habe sie gebeten, zum Arzt zu gehen, als diese Missverständnisse und auch diese Konfusion. Also es war etwas zwischen uns, was sich verändert hatte. Zwischen uns und auch an ihr. Ich bat sie, zum Arzt zu gehen, zum Neurologen, der ihr, und das habe ich dann nachher festgestellt, das ist so üblich, wenn Menschen mit 50, Claudia war damals 54, mit Problemen zum Arzt kommen, sehr schnell, das sage ich jetzt ohne Vorwurf, aber sehr schnell Depression diagnostiziert wird. Das ist uns bei vielen anderen, die wir kennengelernt haben, auch erzählt worden und passiert. Aber da war meine Frau schon krank, also erkennbar krank.
Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal das Gefühl hattest, dass eine Krankheit dahinter steckt, hinter diesen Veränderungen? Wie viel das quasi vor so einer Diagnose war oder bevor ihr zum Arzt gegangen seid?
Das ist in der Nachbetrachtung, muss man berücksichtigen, dass ich mich ja mit dieser Krankheit nicht beschäftigt habe. Mhm. Also das heißt, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, nicht nur aufgrund des Alters, sondern weil ich natürlich nicht wissen konnte, wie die Anfangssymptome sind, dass das Alzheimer sein kann. Ja. Erst als ich merkte, dass meine Frau zum Teil Geschichten verzerrt, die wir gemeinsam erlebt haben, ja, wo ich dabei war, wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein. Ja. Und ich sie wirklich nochmal gebeten habe, zum Arzt zu gehen und eine Untersuchung machen zu lassen, sie das dem Arzt auch erzählt hat, warum ich darauf bestand und sie sich bereit erklärt hat dann dazu. Sie hat lange Zeit, wollte sie das nicht. Natürlich auch deshalb, weil eine genetische Disposition vorlag. Ihr Vater war an Demenz erkrankt. Und sie hat diese Rückenmarkspunktion machen lassen und da wurde dann festgestellt, dass es Alzheimer ist.
Mhm. Okay. Vielleicht kannst du noch mal den Augenblick erzählen, als diese Diagnose dann im Raum stand. Was hat das mit dir gemacht und dann in Folge auch mit eurer Beziehung?
Es gibt so Momente, die man nicht vergisst, wie eben diesen Moment, als Claudia nach Hause kam, in Tränen aufgelöst und wirklich am ganzen Leib zitterte und mir erzählte, dass sie die Diagnose Alzheimer bekommen hat. Ich muss jetzt im Nachhinein völlig unverständlich, aber zu diesem Moment war ich nicht beunruhigt. Ja, ich dachte, wie viele andere Menschen auch, naja, gut, sie wird vielleicht Hilfe brauchen, wird ein bisschen tüdelig oder vergesslich. Diese Dimension, diese unfassbare Grausamkeit dieser Krankheit, ja, die ich jetzt weiß, die hatte ich nicht. Also ich habe das zunächst auf die leichte Schulter genommen. Ja, mich hat das nicht sehr beunruhigt.
Aber deine Frau wusste ja, was das bedeutet, ne, durch ihren Vater.
Claudia war sehr viel beunruhigter, ja, das stimmt. Ich habe mich dann natürlich hingesetzt und mich über diese Krankheit informiert. Und je mehr ich darüber gelesen hatte, ich habe auch eine Vortragsreihe besucht, da wurde mir klar, wie unfassbar tragisch dieses Schicksal ist. Vor allem, was ich ganz früh erkannt habe und was für viele wahrscheinlich ein wahnsinniges Problem ist, dadurch, dass diese Krankheit nicht heilbar ist, dadurch, dass diese Krankheit zeitlich nicht einzuordnen ist, ja, dass sie so unvermittelt auftritt und auch unterschiedliche Verläufe hat, macht sich so ganz langsam eine Hoffnungslosigkeit breit, die schleicht sich so ins Leben, so wie ein Schleier legt sie sich über den Alltag. Und damit muss man lernen, umzugehen. Das war für mich und ist es immer noch wahnsinnig schwer. Ja, also mir klarzumachen, dass ich mit ansehen muss, wie ein Mensch vergeht und ich mit ansehen muss, wie dieser Mensch, mit dem ich so viel plante und auch alt werden wollte, das wird einem erst in diesem Moment bewusst. Ja, vorher, wir haben ein Leben gelebt, wie viele andere auch. Wir haben versucht, die Rate für die Wohnung zusammenzukriegen und uns ab und zu mal einen Urlaub gegönnt. Also wir haben immer noch, aus jetziger Sicht, immer noch unbekümmert aus dem Leben geschöpft, als würde die Zeit auf den Bäumen wachsen, ja. Und dieser Einschnitt ist unfassbar dramatisch gewesen.
Wie lange liegt das jetzt zurück?
Seit 4 Jahren hat sie diese Diagnose. Wir haben dann versucht, mit unserem Neurologen ein bisschen darüber zu spekulieren. Ich glaube, dass sie seit 6 Jahren krank ist. Also, dass sie wirklich 2 Jahre diese Anzeichen hatte. In diesen 4 Jahren denkt man, wenn man über diese Krankheit nachdenkt, denkt man immer an Momente, die man nicht bewältigt, weil man Angst hat. Also man hat Angst vor der Zukunft, ein unglaublich unglücklicher Zustand. Man hat immer Angst davor, wie wird es denn sein, wenn sie das nicht mehr kann? Wie wird es denn sein, wenn sie das nicht mehr kann? Da habe ich schnell gelernt, dass ich das abstellen muss, weil diese Momente sind natürlich gekommen. Ja. Aber ich habe in der Zeit, bis diese Momente kamen, so viel Routine auch gehabt, also im Pflegen oder im Betreuen, dass ich diese Momente gar nicht mehr so dramatisch wahrnahm. Ja. Dennoch ist es so, dass diese Veränderungsprozesse mir immer verdeutlichen, dass diese Krankheit immer wieder zuschlägt, ja, immer mir mehr von diesem Menschen raubt, der meine Frau einmal war. Das macht es nicht leichter, aber es ist eine Strategie, die ich, wenn jemand dieses Gefühl in dieser Situation ist und dieses Gefühl hat, nicht vor der Zukunft oder vor Momenten in der Zukunft Angst haben, von denen man nicht weiß, wie sie sind dann, wenn man sie erlebt. Mhm. Ganz wichtig.
Ich finde das ganz interessant, dass du von so Momenten oder Situationen in der Zukunft sprichst, vor denen du Angst hattest. Mhm. Ich hatte nur einen und ich frage mich, welche, also bei mir war es dieser Pflegeheimpunkt. Was waren das bei dir für Situationen oder für Momente, vor denen du Angst hattest?
Zunächst mal ist es so, dass ich habe mein Leben umgestellt. Also ich habe jetzt eigentlich zu 100% Homeoffice, bin also oft daheim. Vor dem Moment, vor dem ich sehr große Angst hatte, war der, wenn ich wirklich einen Termin wahrnehmen muss oder nicht da bin, dass Claudia zu Hause so hilflos ist und nicht mehr weiß, dass ich wiederkomme und sie mich anruft und fragt, wo bist du, weil sie vergessen hat, dass ich ihr erzählt habe, ich bin weg, aber ich komme wieder. Mhm. Und das ist natürlich jetzt passiert, also irgendwann passiert das natürlich. Und ich war relativ routiniert, aber ich war am Abend mit diesem Bewusstsein, jetzt ist es soweit, ja. Ich hatte keine Angst mehr vor dem Moment, weil er war ja da. Ich war nur eine Mischung aus Verzweiflung und Niedergeschlagenheit, weil mir wieder bewusst wurde, dass es nicht möglich ist, diese Krankheit auszuklammern. Ja, man muss damit umgehen. Und ein weiterer Moment ist einer, der auch eingetreten ist, dass Claudia nicht mehr nach Hause findet. Ja, also dass ich es wieder besseren Wissen zulasse, dass sie alleine rausgeht und ich eben nicht mitgehe, weil ich auch manchmal keine Lust habe und ich merke, sie kommt nicht zurück und ich sie anrufe und sie sagt, ja, sie ist jetzt hier, aber sie weiß nicht mehr genau, wo sie hingehen muss.
Ja, das sind sehr bemerkenswerte Augenblicke. Also und gleichzeitig finde ich schön, dass du sagst, du traust es ihr trotzdem bis zu dem Zeitpunkt zu, wo es passiert. Und jetzt sagst du natürlich vielleicht auch ein Stück aus Bequemlichkeit. Und gleichzeitig ist es aber genau das, was ja Menschen mit Demenz in ihrer Fähigkeit erhält, es einfach so lange zu tun.
Es ist so, wenn ich jetzt, weil ihr mich nach diesen Momenten, wovor ich Angst hatte, gefragt habe, wenn ich jetzt zurückblicke auf diese 4 Jahre und mir die Frage stelle, was war denn am schwierigsten für mich oder am kompliziertesten, dann waren es nicht diese Momente auszuhalten, weil ich ja gesagt habe, man bekommt die Routine oder man ist vielleicht auch manchmal auch gefasst darauf. Das Allerkomplizierteste, und es ist es immer noch und es wird es wahrscheinlich auch bleiben, ist, diese Krankheit verstehen zu lernen. Also zu verstehen, dass eine Logik, die man als gesunder Mensch im Kopf hat und die man immer wieder versucht anzuwenden auf einen Menschen, der eben diese Logik nicht mehr hat, ja, der entweder frei oder gar nicht assoziiert, dass man versteht, in welchem Moment der andere in seiner Welt ist und auch darin bleiben muss und es keinen Sinn macht, ihn zu korrigieren und auch diese Verantwortung wahrzunehmen, ohne dass der andere das Gefühl bekommt, man maßregelt oder man reguliert oder man wird übergriffig, weil ich bemerkt habe, dass Claudia in letzter Zeit sehr, sehr sensibel auf diese Momente reagiert. Natürlich auch, weil sie ihre eigene Beschränkung, ihre eigene Einschränkung merkt und das macht sie zornig, ja. Und dann, wenn dann noch jemand kommt und sie dann verbessert in einer Art und Weise, wie sie es gerade in dem Moment gar nicht brauchen kann, dann kommt dieser Zorn. Eine große Angst bei mir ist, Claudia ist auch bei ihren Freunden immer bekannt gewesen für ihre Fröhlichkeit, für ihre Liebenswürdigkeit. Meine große Angst ist, dass Claudia irgendwann böse wird, ja, dass sich dieser Groll auch gegen mich richtet, weil das ist etwas, das würde mir wahnsinnig wehtun. Aber auch da wird es so sein, dass ich das wohl hinnehmen muss und sagen muss, ja, okay, das ist so.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist, in diesem Verstehen liegt ja daran, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Also einmal das kognitiv zu verstehen, warum kann er das nicht mehr, aber das emotional zu verstehen, also ist ja das, was du beschreibst, diese, ich weiß nicht, wie man das wirklich gut schaffen kann. Kann man das gut schaffen, Anja?
Ja, ich glaube, was du jetzt da ansprichst, Robert, das sind letztlich so die Anfänge, die du beschreibst, dass sich die Rolle auch verändert. Ne? Also man ist ja quasi in einer Paarbeziehung und kennzeichnend für eine Paarbeziehung ist die Gleichrangigkeit und die Symmetrie, die Freiwilligkeit. Und langsam schleicht sich halt so ein Fürsorgeaspekt rein und das wird dann eventuell vom Partner auch als übergriffig und nicht symmetrisch empfunden. Und wenn man es zu Ende denkt, zu dem Punkt, wo ich dann eventuell aus Selbst- und Fremdschutz tatsächlich mit fürsorglicher Autorität eigentlich schon eher eine Pflegebeziehung lebe, ja, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, aus einem anderen Selbstverständnis heraus zu agieren. Aber dieser Wechsel oder auch diese Gleichzeitigkeit dieser beiden Formen von Beziehung, also Fürsorgebeziehung und Paarbeziehung, die Paarbeziehung wird vielleicht weniger und die Fürsorgebeziehung immer mehr, das ist, glaube ich, gerade für Partner sehr, sehr schwierig, weil eben genau diese Dyade, also das Paar, eine Einheit bildet. Und wenn sich da etwas verändert, ist es für beide Partner total bedrohlich.
Ich will das mit also meinen Erfahrungen auch bestätigen. Als Claudia und ich uns kennengelernt haben, war ich 30 und Claudia, glaube ich, 28. Wir haben uns getroffen, beide schwer verletzt aus einer vorangegangenen Beziehung. Wir haben zunächst beieinander Zuflucht gesucht und gefunden. Und wir haben uns aber versprochen, aufgrund unserer vorausgehenden Beziehung, dass wir immer ehrlich zueinander sind. Mhm. Das haben wir, glaube ich, wirklich durchgehalten. Also wir haben lachhaft immer gesagt, das Geheimnis unserer Beziehung sind zwei Badezimmer. Aber das Geheimnis unserer Beziehung, glaube ich, war, dass wir uns immer auf Augenhöhe und mit Respekt begegnet sind. So. Das, glaube ich, auch ist ein Grundprinzip einer funktionierenden Beziehung. Da hast du recht, Anja, das fällt jetzt komplett raus. Das heißt, diese Begegnung auf Augenhöhe hat sich verschoben. Diese Liebe hat sich mehr mit zu Schutzbedürftigkeit, zu Mitgefühl gewandelt. Von mir. Claudia nimmt das natürlich gar nicht so wahr. Ja. Ja. Und das macht vieles extrem schwer, weil, das gehört auch dazu, diese Krankheit zu verstehen, es macht keinen Sinn, das meiner Frau zu erklären. Ja. Also warum sollte ich das tun? Mir geht es ja nicht besser, nur weil ich jetzt ihr meine Situation erkläre. Sie würde es nicht verstehen. Also sage ich jetzt in ganz neutralem Sinne aufgrund der Krankheit. Deshalb entsteht oftmals so ein Vakuum, so eine Sprachlosigkeit, die natürlich zur Fürsorge wird, aber letztendlich auch, gebe ich zu, zur Verpflichtung. Ja. Und Verpflichtung ist etwas, was in einer Beziehung eigentlich nichts zu tun haben sollte, in diesem Sinne, ja, in diesem Sinne von Schutzbefohlenheit.
Und ich denke, das wird eben von beiden Seiten auch oft als schwierig empfunden. Das ist dann ja eher ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich glaube, das sind dann eben genau die Teile, die du auch schon benannt hast, dass das auch beim Erkrankten manchmal zu Frust führt, ne?
Dieses Abhängigkeitsgefühl.
Ja, weil sie, also Claudia will das natürlich nicht haben, dieses Abhängigkeitsgefühl, aber sie kann natürlich nicht ermessen, welche Verantwortung aus diesem Abhängigkeitsgefühl entsteht. Jetzt ist es soweit, dass sich natürlich auch mein Radius eingeschränkt hat, ja, also zeitlich und energetisch. Aber nochmal, es macht keinen Sinn, darüber zu reden. Ja, das macht keinen Sinn. Also auch diese Sprachlosigkeit, ja, dass ich sage es jetzt mal krass, aber also Menschen, die betroffen sind, können das einordnen, dass ich alles, was sie mir erzählt, entweder ich schon weiß oder von ihr schon mal gehört habe oder mich nicht wirklich zum Nachdenken im Sinne von inhaltlich Nachdenken anregt, ist manchmal eine Belastung. Ja. Wir haben es geschafft, immer noch eine gewisse Humorebene oder eine launige Ebene aufrechtzuerhalten. Das ist sehr schön, aber das erschöpft sich auch darin. Das heißt, also alles, was mich bewegt, meine Probleme bringe ich nicht mehr los. Ja.
Genau. Und so beschreiben es viele Partner, dass es irgendwie so eine Art Vereinsamung auch ist und letzten Endes so ein komischer, uneindeutiger Verlust. Also letztlich des Partners, des Freundes. Eine Frau nannte es, mein Archiv geht verloren. Also auch unsere gemeinsame Geschichte geht verloren.
Genau, es ist ein Archiv geht verloren. Ja.
Und auch Lebensentwürfe und Träume gehen verloren.
Und ich habe auch die Angst, komisch zu werden. Ich merke das. Mein Mitteilungsbedürfnis wird natürlich größer. Das heißt, es kann sein, dass ich ab und zu mal Menschen bewusstlos rede, wenn ich sie dann wieder treffe, wenn es so ist. Oder Menschen, die von meinem Schicksal oder von unserem Schicksal wissen, halten sich mit ihrem Schicksal zurück. Ja, ich habe das erst vor 3 Tagen erlebt. Ich treffe einen Freund seit langer Zeit wieder, der Humpel, ich sage, hey, was ist denn los? erzählt er mir irgendeine Sprunggelenksgeschichte. Okay, war jetzt nicht das Aufregendste, aber dennoch merkt er irgendwann, sagt er, Mann, ich weiß, wie es dir geht und ich erzähle was von meinem Fuß. Ich sage, nein, Moment. Mhm. Also, weil dann kannst du mir gar nichts mehr erzählen. Mhm. Ja. Also das heißt, Menschen haben eine Scheu, ihre kleinen Probleme mir zu erzählen, weil sie denken, der hat ja noch viel mehr Scheiße an der Backe. Und das sage ich von vornherein. Menschen, die mir was bedeuten, zu denen habe ich von Anfang an gesagt, wenn ihr mich fragt, wie es mir geht, ich erzähle gerne 5 Minuten, wie es mir geht. Aber dann ist es vorbei. Dann bitte klammert das aus, weil das, was mir wirklich gut tut, ist, geht mit mir um, als müsste ich mit dieser Krankheit nicht umgehen. Ja? Weil das ist der Killer überhaupt. Ja. Und das geht, zum Teil geht das.
War das von Anfang an so? Also mich würde auch total interessieren, wie seid ihr denn am Anfang, als ihr noch gut sprechen konntet, ihr eigentlich, habt ihr über die Diagnose gesprochen? Habt ihr darüber gesprochen, was ihr vielleicht noch klären oder regeln wollt, wie ihr die Zukunft gestalten wollt? War das irgendwie Thema? Und falls ja, wie habt ihr das gemacht?
Also da haben wir eher ein bisschen versagt. Also Claudia wollte es nicht wahrhaben oder wollte sich damit nicht auseinandersetzen. Und ich habe mich gescheut. Beide aus dem gleichen Grund, weil ich langsam wusste, je mehr ich mich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt habe, wie furchtbar das ist. Und Claudia natürlich aufgrund der Erfahrung mit ihrem Vater, weil sie damals schon gesagt hat, ich möchte nie so enden. Weil das anspricht, Peggy, diese Notwendigkeiten, die man dann machen muss, also Verfügungen und so. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht, das zu tun, weil ich gemerkt habe, dass ich fast schon eine körperliche Sperre habe, weil das bedeutet akzeptieren. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch jetzt noch so, dass ich in manchen Momenten immer noch das Gefühl habe, will es nicht wahrhaben. Ja. Ich will es nicht wahrhaben. Und mir ganz bestimmte Sachen. Ein Beispiel, wir wohnen seit 20 Jahren gemeinsam in einer Wohnung. So, irgendwann wird das wohl kommen. Ja. Also ich muss es mal aussprechen, wahrscheinlich wird Claudia irgendwann, weil ich es nicht mehr schaffe, weil es nicht mehr zu schaffen ist für mich, in ein Heim kommen. Ich denke, ich möchte in dieser Wohnung nicht mehr wohnen. Ja. Das heißt, diese Wohnung ist für mich, obwohl ich hätte vor 10 Jahren, hätte ich mich noch selber ausgelacht, obwohl ich ein Nest suche, ja, mittlerweile in meinem Alter, ist es immer noch Übergangslösung. Also das Gefühl, dass mein momentanes Leben in meinem Alter eine Übergangslösung ist, ist für mich in manchen Bereichen unerträglich, ja, weil ich sich diese Ruhe, ja, dieses Ankommen, nach dem ich mich gesehnt habe, in weiter, weiter Ferne ist, ja, und ich Angst habe vor dieser wahnsinnigen Anstrengungen, die da noch auf mich zukommt und vor einer Häutung mit Mitte 60 nochmal. Also das ist etwas, was ich zur Seite schieben muss, aber das mich manchmal natürlich überfällt und das so etwas macht mir natürlich auch Angst. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn es dann soweit ist, dass ich dem gewappnet bin, aber das beängstigt mich.
Jetzt hast du gerade nochmal was angesprochen, was mich auch interessiert. Also Peggy hat ja gerade gefragt, wie habt ihr darüber in der Beziehung gesprochen? Wie seid ihr denn im Außen mit der Diagnose umgegangen?
Ich habe mittlerweile ist sie eine gute Freundin geworden, mich darüber unterhalten. Ihr Mann ist an Alzheimer erkrankt, mittlerweile verstorben. Sie hat erzählt, sie hat es allen sofort erzählt. Mhm. Ja. Ich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist unfair, das zu tun. Und jetzt muss ich ein bisschen die Hosen runterlassen, weil es wirklich so ist. Es hat dann natürlich manchmal, wenn wir Menschen getroffen haben, und also die wir auch kannten oder flüchtig kannten und Claudia lange nicht gesehen haben, und Claudia sich aus Angst, sich zu disqualifizieren, sich an diesem Gespräch nicht beteiligt hat, hat mich das ein bisschen in meiner Eitelkeit verletzt. Ja, weil ich mir dachte, die denken jetzt mit Sicherheit, das ist ja typisch, der Typ redet die ganze Zeit und lässt seine Frau nicht zu Wort kommen oder die will nichts sagen oder keinem. Dass ich für mich den Entschluss gefasst habe, ich habe das mit Claudia besprochen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie, also dass ihr Urteilsvermögen in dieser Thematik ein bisschen getrübt ist oder sie sich aber auf mich verlässt. Ich habe ihr den Vorschlag gemacht, wenn wir Menschen treffen, an denen uns etwas liegt, von denen wir wollen, dass wir uns wieder treffen, dann hätte ich gerne, dass wir das diesen Menschen sagen.
Ja.
Ja. Mhm. Und auch uns dann diesen guten Ratschlägen, ist das wirklich so schlimm und es wird schon wieder oder so, dass wir uns denen stellen. Mhm. Aber dass wir auch ganz ehrlich sagen, was wir darüber denken. Mhm. Also in dem Fall ich. Und ich versuche das in freundschaftlicher Art und Weise zu vermitteln. Mhm. Das gelingt uns oder ist uns ein paar Mal gelungen. Der Abend war zwar dann, sage ich mal, 2 Stunden tot. Ja, weil die wollten natürlich wissen, wie ist denn das? Und je mehr man darüber erzählt und anderen dann von dieser Dramatik erzählt. Aber es hat geholfen. Und noch eine Erfahrung, die ich auch erzählen möchte, ist, dass viele, vor allem meiner Freunde oder Arbeitskollegen, haben sich zurückgezogen. Mhm. Ich nehme das ohne Groll, weil ich glaube, dass das aus Ratlosigkeit passiert ist, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen können oder wollen. Und auch vor der Scheu, mich zu fragen, wie geht's denn? Und dann zu hören, hey. Und bei Claudia, weil es einfach ja schwieriger wird, sich mit Claudia zu treffen. Ja. Mhm. Es gibt noch ein paar, mit denen wir uns treffen, aber es sind sehr wenige geworden.
Ja, das macht halt das Umfeld auch einfach wahnsinnig unsicher.
Das macht das Umfeld wahnsinnig unsicher und es ist dann auch so, ein Problem ist auch die Energie. Also manchmal sollte ich mich mit Menschen treffen, aber ich bin einfach fertig. Ja. Und wenn ich es dann mache, merke ich, wie gut es mir tut, aber oftmals sage ich, hey, heute auch nicht mehr. Aber das ist wichtig. Wie gesagt, also für mich und viele, die einen Menschen hier wahrscheinlich auch betreuen mussten oder müssen, es ist einfach so, das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Ja. Und man muss für sich selber sorgen auch. Das ist einfach wichtig. Also als Außenstehende ist das super leicht gesagt, du musst für dich selber sorgen. Aber wenn man drinsteckt, bleiben oft viele Sachen, die normal sind, auf der Strecke. Ja. Rein energetisch schon.
Du hast gesagt, dir hilft es, darüber zu sprechen oder hat es geholfen? Hat es der Claudia auch geholfen, darüber zu reden?
Da entstehen manchmal oder bei mir manchmal Momente der, ich will es mal als Peinlichkeit beschreiben, weil ich muss ja Claudias Zustand erklären, weil sie das nicht kann. Und in diesen, weiß ich nicht, wie lange sowas dauert, 4, 5, 6 Minuten, habe ich das Gefühl, dass ich sie entblöße natürlich, ja, oder beschäme und das merke. Deshalb habe ich versucht, mit ihr vorher darüber zu reden, aber sie hat es natürlich nicht so, also ich sage das immer dazu, ich habe kein gutes Gefühl, aber ich habe gemerkt, dass es besser ist, die Situation ist entspannter, ja. Also bevor sich jemand Gedanken darüber macht, warum sie auf Fragen Antworten gibt, die nicht zusammenpassen, ja, also bevor sie sich irgendetwas zusammenreimen, habe ich gedacht, das ist, wenn uns Menschen wichtig sind, ist es besser, das zu erzählen, ja, definitiv.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du auch Kontakt mit anderen Angehörigen hast.
Ja.
Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, weil wir haben gar nicht so oft männliche Gäste hier. Also ein guter Grund, auch dieses Thema nochmal anzusprechen. Meinst du, es gibt dort Unterschiede oder wird quasi im Außen, hast du das Gefühl, dass dort Zuschreibungen da sind, weil du als Mann pflegst oder dass Frauen anders pflegen? Das würde mich einfach nochmal so interessieren, weil das irgendwie so für mich auch ein unbeleuchtetes Thema ist und diese Frage sehr häufig auftaucht, weil wenn wir in unsere Angehörigenkurse schauen, sind es einfach immer 75% Frauen, die dort auftauchen, total zuverlässig und das entspricht auch so ungefähr den Statistiken, dass 75% der Frauen pflegen und Männer nur zu 25% vertreten sind. Jetzt wollte ich dich mal die Gelegenheit beim Schopf packen,
ja,
und dich fragend.
Und da antworte ich auch ganz ehrlich, ich habe so einen Aspekt gelesen und ich habe das vernachlässigt und habe dann mit Katrin, also der Frau, die ihren Partner durch Demenz verloren hat, telefoniert. Und habe sie gefragt, ob sie denn denke, ob das ein Thema sei. Und sie sagt, ja, sehr. Und wir haben dann darüber gesprochen und ich habe darüber nachgedacht. Und in der Tat ist das ein ganz großes Thema. Mhm. Also zunächst mal ist es in der Tat so, ich glaube, dass Frauen anders mit Pflege und Verantwortung umgehen. Also dass sie das sehr viel mehr moralisch als ihre Aufgabe sehen, als Männer das tun und sie vielleicht eine sehr viel größere Scheu haben zu sagen, nein, ich möchte nicht pflegen. Mein erster Impuls war, ich bin kein Pfleger, ja, ich möchte nicht pflegen, war mein erster Impuls. Und ich glaube, das ist mir deshalb so leicht gefallen, weil ich als Mann vielleicht auch auf Verständnis treffe, wenn ich das so sage, weil ich sage, ja, ich kann das nicht. Da ist wirklich ein großer Unterschied, ich glaube, im Selbstverständnis. Das ist in der Tat so. Jetzt habe ich meine Rolle als Mann immer hinterfragt und sehr bewusst wahrgenommen. Aber ich habe jetzt noch einen weiteren Mann kennengelernt, der auch Verantwortung trägt für seine Freundin, der sie verlassen hat. Ja, man muss dazu sagen, ja, die waren noch nicht so lange zusammen. Aber auch da ist es so, ich glaube, umgekehrt ein sehr viel größerer Aufreger. Ja, eine Frau lässt ihren Mann in Stich, wie kann sie nur? Bei Männern ist es anders. Also ich glaube, dass das in der Tat anders wahrgenommen wird. Ja, das Prinzip verändert sich dadurch nicht. Meine Erfahrung ist, ich habe in der Auseinandersetzung bei Frauen sehr viel mehr Verständnis bekommen als bei Männern. Selbst bei guten Freunden geht das bis auf das, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, nicht hinaus. Ja? Mhm. Also da geht's ja irgendwann mal ans Eingemachte. Mhm. Und bei Frauen habe ich eine sehr viel größere Selbstverständlichkeit erlebt in dem, was ich erzähle. So als wären sie routinierter, was man aber mit dem Rollenverhalten überhaupt nicht übereinbringt. Aber es war einfach mehr Verständnis da für diese Situation. Also somit kann ich nur sagen, ja, es gibt einen sehr großen Unterschied und ich setze mich viel lieber mit Frauen mit dieser Problematik auseinander, weil ich das Gefühl habe, ich werde besser verstanden. Mhm. Ja.
Ich glaube, es war jetzt ein erster guter Start in die Thematik Partnerschaft einzusteigen. Ich glaube, wir haben jetzt viele Themen schon mal berührt, angeschaut. Danke, dass du so ehrlich quasi
sehr, sehr gerne
mit deiner Situation und deinen Erfahrungen hier umgegangen bist.
Ich habe noch eine Frage.
Ja. Ich wusste es fast.
Und das würde mich schon interessieren. Wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du was anders machen? Also jetzt, wo du weißt, es hat vielleicht schon viel früher begonnen oder du hast manche Dinge vielleicht schleifen lassen. Gibt es was, das du anders machen würdest mit dem Wissen von heute?
Du kennst dieses Paradoxon, also man trifft Entscheidungen natürlich immer so, wie man sie gerade in dem Moment treffen.
Ja, vielleicht profitiert ja jemand anders davon.
In der Nachbetrachtung, glaube ich, hätte ich vielleicht manche Sachen leichter genommen. Ja, mhm. Ich hätte vielleicht manche Entscheidungen ein bisschen früher getroffen, wie diese ganze Behördengeschichte. Aber viele Entscheidungen hängen ja auch vom Partner ab. Mhm, ja. Und ich glaube, ich wäre nicht dazu in der Lage gewesen, das ist mir auch von anderer Stelle angeraten worden, ich beschütze Claudia zu sehr. Ich glaube nicht, dass ich etwas anderes gemacht hätte, aber nicht in dem Bewusstsein, dass ich alles richtig gemacht habe, sondern in dem Bewusstsein, dass ich glaube, also ich habe viele Entscheidungen immer hinterfragt. Ich glaube, ich wäre zu keinem anderen Entschluss gekommen. Ungeachtet der Tatsache, dass diese Entscheidungen vielleicht auch nicht richtig oder nicht in dem Moment nicht ganz korrekt waren, aber ich glaube, ich hätte nichts substanziell anders gemacht.
Ja, danke. Wer noch mehr von Robert hören möchte, kann auch natürlich auch gerne zum Demenz-Meet kommen am 13. Mai. Da ist der Robert einer unserer Speaker und ja, wird von seinen Erfahrungen berichten.
Ja, vielen Dank für eure Zeit und wieder mal vielen Dank für euer Verständnis auch. Das tut mir auch gut.
Sehr gerne. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge Leben, Lieben, Pflegen. Ja, empfehlt uns einfach weiter, wenn dir die Folge gefallen hat. Und ich denke, da draußen sind einige, die genau das Thema Partnerschaft gerne mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchten.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.